Helden und herzlich willkommen zu einer weiteren Heldenchaos-Podcast-Episode. Mein Name ist Patrick und ich freue mich wie immer, dass ihr hier reinhört. Habe ich in der Heldenchaos-Podcast-Folge 153 über meine Gaming-Anfänge in den 80ern gesprochen, soll es diesmal in die 90er und Anfang der 2000er Jahre gehen. Eine Zeit, in der Mädels nicht mehr ganz so doof, sondern doch interessanter wurden, man freitags und oder auch samstags feiern ging und mit seinen Kumpels nicht mehr unbedingt auf der Spielstraße, sondern in den jeweiligen Nerdhöhlen abhing. Sprich, man wurde so langsam erwachsen. Eins war aber gleich, die Begeisterung fürs Gaming. Ging es in meinen Anfängen um das NES, den Game Boy, das Super Nintendo und den guten alten Amiga 500, sollen diesmal die Erlebnisse besprochen werden, die ich mit dem Start der 32 und gigantischen 64-Bit-Ära verbinde. Erneut soll es nicht um technische Aspekte gehen, sondern um die Erlebnisse und Emotionen, die ich mit den jeweiligen Konsolen und aber auch PCs samt Spielen verbinde. Echtes 3D stand im Vordergrund und praktisch kein Hersteller konnte es sich erlauben, nicht auf diesen Fortschritt zu setzen. Ich persönlich, ich mochte mein gemütliches, übersichtliches 2D in beispielsweise Jump'n'Runs und Co. und habe längere Zeit gebraucht, um 3D etwas abzugewinnen. Vor allem, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil die Grafik damals echt mies aussah und für mich keinerlei Zauber inne hatte. Aber womit ging es denn los in meine 32-Bit-Ära? Ja, und da steht im Jahre 1995 eine Marke auf dem Programm, die es vorher noch nicht gab. Nämlich die Sony PlayStation. Die alte, die graue, ja, manch einer mag vielleicht sagen, die hässliche Konsole. Von Sony, der Einstieg, nachdem es mit der Zusammenarbeit mit Nintendo nicht geklappt hat. Ja, und ich glaube, jeder Gamer, der so in meinem Alter war bzw. ist, der kam an die Sony PlayStation nicht vorbei. Tomb Raider, Ridge Racer, Crash Bandicoot, Alien Trilogie, Tekken 3 Wipeout. Das waren so einige der Gaming-Perlen, die damals die Sony PlayStation nach vorne gepusht hat. Und der Erfolg spricht ja auch für sich. Ich persönlich, ich mochte vor allem Wipeout. Nicht unbedingt aufgrund der Grafik, aber aufgrund der Musik. Solche Stars wie beispielsweise die Chemical Brothers, die haben einige Songs dazu beigesteuert. Und wow, das war wirklich wie ein Sog, weil das Spiel auch für damalige Verhältnisse auch unfassbar schnell war. Ich glaube, es war das schnellste Racing-Game überhaupt. Und ja, was soll ich sagen, das machte einfach nur irre viel Spaß und war für mich auch so einer der Gründe, mir eine Sony PlayStation zu holen. Ja, da haben wir Nachmittage mit verbracht, mit der Musik, der Geschwindigkeit, ja, und einfach dem Spaß dahinter. Tomb Raider war ein weiteres Spiel, was ganz oben auf der Liste stand. Ja, und Sony hat das ja auch so versucht, als, Super Mario Pendant irgendwie zu verkaufen. Tomb Raider stand für die Sony PlayStation beziehungsweise Lara Croft. Ja, ich auch hier konnte diesem 3D-Adventure-Jump-and-Run-Geschicklichkeit, ich weiß gar nicht, wie man das Genre genau verpacken kann, dem, ich sag jetzt Action-Adventure, nicht sonderlich viel abgewinnen, weil alles wirkte so hölzern und das, was ich eben schon erwähnte, also ich bin so ein klassisches 2D-Kind, damit bin ich groß geworden und ich hatte wirklich irre große Schwierigkeiten, mich so an dieses 3D und dieses Bewegen in einem dreidimensionalen Raum zu gewöhnen. Das hat schon was mit mir gemacht. Und darum, und das greife ich jetzt schon mal vor, war ich dann auch nie so der große Sony PlayStation-Fan, weil die meisten Spiele halt in 3D dort waren und rauskamen. Ja, es war ja auch der Trend, also überhaupt gar kein Vorwurf an Sony. Die haben alles richtig gemacht. Aber für mich war es eher so, Ja, und Crash Bandicoot, was so, ja so eine Mischung zwischen 2D und 3D war, das fand ich irre langweilig. Auch hier hat Sony versucht, den Crash Bandicoot so als ihr Maskottchen zu etablieren, noch mehr als Lara Croft. Hat aber auch nicht so richtig funktioniert. Sind sie auch relativ schnell dann von abgekommen. Aber naja, so ist es halt. Es hat ja der Marke nicht geschadet. Find's auch gar nicht so schlimm. Muss ja nicht für jede Konsole irgendwie so ein Held oder eine Figur aus einem Spiel so das Maskottchen sein. Ja, wie gesagt, Sony PlayStation, die habe ich dann auch relativ schnell wieder verkauft, weil nochmal, ich kam mit diesem 3D nicht klar und es hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Ich fand es grottenhässlich. Mir fehlte wirklich alles, was ich so an Flair des NES und vor allen Dingen auch Super Nintendo dann hatte, ja. Das ging mir da bei der Sony PlayStation der ersten im Jahr 1995 echt ab. Und ich hatte nicht viele Spiele, aber die, die ich hatte, die habe ich dann, weiß ich noch, an einen Nachbarsjungen verkauft. Der nahm sie mit glänzenden, fröhlichen Augen entgegen. Ja, der hat sich gefreut. Ich habe mich gefreut, weil ich ein bisschen Kohle wieder inne hatte. Ja, und der Sony PlayStation habe ich dann auch nicht mehr nachgetrauert. Wenn mir irgendwie nach beispielsweise Wipeout war, dann bin ich zu meinem Kumpel gefahren und wir haben zusammen dann Nachmittage zusammen verbracht mit Zocken auf der PlayStation. Mehr brauchte ich aber nicht. Was ich aber allerdings brauchte, aus meiner Sicht zumindest, war das Nintendo 64. Ja, und da kommt es wieder durch. Die, die in die Folge 153 reingehört haben, die haben es ja schon mitgekriegt. Ja, ich bin ein Mario, ich bin ein Nintendo-Kind. Damit bin ich groß geworden, da liegen meine Wurzeln. Und ja, mit diesen Konsolen hatte ich ja auch am meisten Spaß. Ja, und als der Nintendo 64 rauskam im Jahre 1996, die hat recht viel gekostet. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel, aber ich konnte sie mir nicht direkt leisten. Ein Jahr später war es dann aber soweit, 1997. Das weiß ich noch sehr genau, aber das hatte nochmal andere Gründe. Und was da neu war bei Nintendo, normalerweise hatten die ja so einen System Seller und der lag clevererweise auch immer der jeweiligen Konsole bei. Ne? Super Nintendo, Super Mario World. Also ich will nicht wissen, wie viele Millionen von Käufern sich diese Konsole angeschafft haben, eben wegen oder aufgrund von Super Mario World. Beim Nintendo 64 lag dieser System Seller nicht bei, aber den hatte die Konsole als separat erwerbliches Spiel, nämlich Super Mario 64. Ja, das lag nicht der Konsole bei. Ich musste vorher nochmal googeln, weil ich war mir nicht ganz sicher, weil man es halt einfach so von Nintendo kannte. Aber das war wirklich die erste Konsole, der kein Spiel beilag. Später kamen dann nochmal Bundles raus. Ja, aber ich rede jetzt wirklich so von der Release-Zeit. Und ergab es sich 1997, dass ich, als ich mein Geld dann zusammengespart habe, mir endlich das Nintendo 64 kaufen konnte. Und dabei natürlich musste Super Mario 64 gelegt werden. Ich hatte dann noch Turok, das weiß ich. Und noch ein drittes Spiel, ich glaube, es war Wave Race. Egal. Soll es jetzt auch gar nicht im Detail drum gehen. Auf jeden Fall Super Mario 64 und auch hier das erste 3D Jump'n'Run aus dem Hause von Nintendo mit meinem Lieblingscharakter, ja, Super Mario. Und auch hier bin ich mit diesem Spiel nicht richtig warm geworden, was halt aufgrund dieser 3D Optik bzw. Grafik lag. Es ist wie ein Fluch. Also wirklich, für mich war immer im Hinterkopf abgespeichert, Konsole muss 2D sein, Punkt. Auf dem zum Beispiel damaligen Amiga 500 oder dann auch später PC, da kommen wir gleich noch zu. Da war mir das egal. Auf Konsole. Was stimmt denn nicht mit mir? Ich weiß es nicht. Aber auch hier musste ich mich sehr, sehr lange dran gewöhnen, um Super Mario einigermaßen elegant durch den dreidimensionalen Raum zu bewegen. Ja, aber Ich weiß noch, dass ich mich da primär an den Schatten von Super Mario so orientiert habe, wo er dann jetzt in der Luft steht bei einem Sprung und Co. Natürlich, die Grafik sah für damalige Verhältnisse, meine Güte, grandios aus. Und auch ich habe das gefeiert. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ja, aber das eigentliche Spiel, wenn es ein Spiel gewesen wäre, nur zum Angucken. Ja, das wäre toll gewesen, aber ja, ich glaube, das hätte einen Aufschrei gegeben. Aber ich ertappte mich immer wieder, dass ich wirklich stehen blieb und mich so in diesem dreidimensionalen Raum umgeschaut habe und diese Grafik genossen habe. Irre, was man damals so als mega genial empfunden hat. Ne? Heutzutage siehst du irgendwelche Screenshots oder Let's Plays und denkst dir, ach du Scheiße, wie konntest du das nur als realistische Grafik irgendwie abtun? Ja gut, wobei jetzt Super Mario nicht eine realistische Grafik innehatte, aber ihr wisst sicherlich, was ich meine. Ja, also mit Super Mario 64 habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht. Nein, ich habe nicht alle Sterne in dem Spiel gesammelt. Aber ich habe es trotzdem durchgespielt, ja. Und bei Turok, das weiß ich noch, als ich das Nintendo 64 halt hatte, lag halt Turok auch dabei. Also beziehungsweise das habe ich mir damit gekauft, weil so ein 3D-Shooter. Ja, und dann ging es dagegen Dinosaurier. Ich erkläre jetzt hier nicht die Story, die ist jetzt auch nicht Rocket Science oder so. Ihr werdet wissen, um was es geht. Mit Pfeil und Bogen, später dann doch mit irgendwelchen Wummen kämpfst du gegen Dinosaurier und andere böse Gegner. Und was ich da so spannend fand, war jetzt nicht das Setting, sondern ja, diesen Weichzeichner. Also du hast die einzelnen Polygone nicht mehr so gesehen wie vielleicht damals bei der Sony PlayStation, sondern die waren dann so blurry gewaschen. Ja. Und ich weiß noch, wie ich das Spiel einlegt und da war ein Kumpel von mir mit dabei und dann sind wir wirklich so ganz nah an die Wände rangelaufen und haben gewundert und gefeiert, dass man nicht mehr die einzelnen Pixel sah, sondern das alles so blurry ausschaute, ja, also total bescheuert. Aber das war damals, wenn man da noch nichts anderes kannte, ein Riesending. Ja? Heutzutage mag sich also auch wenn man nicht in dieser Zeit groß geworden ist, mag man sich da an die Stirn klatschen und das kann ich verstehen. Aber damals war das wirklich so, wow, man sieht nicht mehr die einzelnen Pixel. Man sieht jetzt nur noch so einen Pixelbrei. Oh, egal. Ja, das war schön. Aber auch hier Nintendo 64, also was da für Kracher rauskam. Wie gesagt, es ging los direkt mit Super Mario 64. Turok zähle ich da auch zu. Mario Kart 64, oh mein Gott. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Lylat Wars, da weiß ich noch, da lag dann noch ein Rumble Pack mit dabei. Oh mein Gott. Also das erste Mal, der Controller hatte keine Rumble-Funktion, wie sie ja heutzutage ein Standard ist. Also es gibt keinen Controller mehr, der keine Rumble-Funktion hat. Damals war das aber auch was komplett Neues. Und Lylat Wars hatte halt so ein Rumble Pack mit dabei. Den konntest du dann unten an den Nintendo 64-Controller andocken und dann hat der halt vibriert. Ja, das ist irre. Also ich weiß, dass ich mir dieses Spiel alleine aufgrund von diesem Rumble Pack gekauft habe und die Verpackung, die war gefühlt riesig dadurch. Ja. Dann Donkey Kong 64, oh mein Gott, was für eine Grafik. Und dann Wave Race 64, wow. Das finde ich nach wie vor, es hat für mich die schönste Wellendarstellung von allen Spielen bis jetzt. Bis in die neue Zeit. Was habe ich das damals gefeiert und wie sich diese Wellen denn auch selber auf meinen Jetski oder wie sich diese Dinger da schimpfen, ausgewirkt hat. Ja, also es war nicht nur optisch was, sondern es war auch spielerisch eine Änderung und keine Runde war so wie die davor. Das war toll. Also das Nintendo. Also das verstehe ich auch wirklich nicht bei Nintendo, dass Nintendo diese Marke hat einschlafen lassen. I don't know. Wave Race 64 war für mich ja das beste Spiel auf Nintendo 64, eben aufgrund dieser Wellenphysik und wie sich das denn halt auch auf das Spiel ausgewirkt hat. Das war grandios. Was mir übrigens bei der Gelegenheit noch einfällt, und das habe ich in der Folge 153 ganz vergessen zu erwähnen. Und zwar, wenn man sich heute eine, wenn man sie denn noch bekommt, eine haptische Version eines Spiels kauft und nicht die Digitalversion, was damals noch so an Zusatzmaterial dabei lag, eine echte Anleitung. Ja, also die hatte mindestens 10 Seiten plus. Das kann man sich heutzutage kaum noch vorstellen. Ich weiß noch bei Grand Prix von Microprose, da lag ein richtig dickes, eine richtig dicke Bedienungsanleitung dabei von ich weiß nicht wie viel Seiten, wo dann das Übersteuern, Untersteuern beschrieben wurde, was so unterschiedliche Settings auf den Wagen ausüben, ja, wie man ideal in eine Kurve rein und raus fährt. Das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen. Wenn es sowas geben würde, müsste man das so als separates PDF irgendwo von der Herstellerseite runterladen. Also Wahnsinn, das lag alles dabei. Und ich weiß auch noch bei Grand Prix, dass das waren Hochglanz-Bedienungsanleitungen. Also das war nicht Zeitungspapier oder so. Ich weiß noch, wie faszinierend ich das fand, wie edel diese Anleitung aussah. Aber auch bei Nintendo-Spielen, ja, da lag immer eine Anleitung bei und dann unterschiedliche Sprünge von Super Mario beispielsweise, was man denn da für Buttons drücken muss für und so weiter und so weiter und so weiter. Ein Traum, das hat sich noch richtig gelohnt, damals eine haptische Version zu kaufen. Gut, ehrlich gesagt, damals gab es ja auch noch keine Digitalversionen der Spiele, ja, aber das würde ich mir heute schon sehr wünschen. Die Spiele werden teurer und teurer. Ja, aber es liegt nichts mehr bei. Gut, ich glaube, das Thema haptische Versionen von Spielen hat sich sowieso jetzt über kurz und mittellang eh erledigt, weil die ganzen Hersteller halt hingehen und nur noch digitale Versionen rausbringen werden. Aber das war schön damals, das war wirklich toll und ich weiß noch, wie ich in den Anleitungen versunken bin. Also ich habe mir das wirklich aufmerksam, nicht nur einmal, sondern häufig genug durchgelesen. Grand Prix nehme ich jetzt hier nochmal als Beispiel oder aber auch Falcon. Das war ein Telefonbuch gefühlt von dem Umfang her der Seiten, was dabei lag. Also wenn du das durchgeackert hast, ja, wenn man das durchgeackert hatte damals und auch verstanden hat, dann hätte man wirklich in der F-16 abheben und landen und ja, einfach fliegen können. Also ich glaube, auch angehende Piloten mussten das durchackern, um Aerodynamik und was nicht alles irgendwie richtig zu durchdringen. Das war wirklich, das war grandios. Und ich weiß auch halt noch sehr genau, dass ich mir damals die Zeit und Muse genommen habe, das auch wirklich so durchzuackern. Also das hat mir echt Spaß gemacht. Heutzutage würde ich wahrscheinlich kopfschüttelnd abwinken und sagen, nee, da habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr drauf, mich da so dermaßen in ein Spiel einzuarbeiten. Das war noch Arbeit. Das war noch Arbeit damals, nicht bei jedem Spiel. Ne? Aber ist mir jetzt gerade nur im Zuge dessen mal so eingefallen, auch bei Super Mario, da hast du dann wirklich alle Sprünge, also alle Tricks, die der Super Mario da drauf hat, nochmal abgebildet gesehen und welche Buttons du wie drücken musst und so. Das war schön. Das war wirklich schön. Das war mit Liebe auch gemacht. Ja, Liebe gibt's in der heutigen Zeit nicht mehr. Ja, weiter ging es nach dem Nintendo 64, was wirklich, also The Legend of Zelda, Ocarina of Time, ja, das erste 3D-Zelda und boah, also ich konnte diese Welt, die sich mir da auftat, überhaupt gar nicht richtig packen. Die war für mich endlos groß und die Möglichkeiten, die ich da dann hatte, wenn du dir das heutzutage anguckst, dann lachst du darüber. Ja, die Welt war nicht endlos, sondern doch sehr begrenzt, aber sie hat dir das so vermittelt, weil es ja auch das erste so seiner Art war. Und auch hier, ne, wieder so der Vorreiter. Ah, das war schön. Und die Musik dazu, und ach, das war einfach toll. Ja, weiter ging's mit dem Nintendo GameCube im Jahr 2002 rausgekommen. Ja, und auch hier war natürlich so der System-Seller Super Mario Sunshine. Aber es gab auch noch andere Spiele wie Super Smash Bros., also das erste Beat'em-up aus dem Hause Nintendo, wo du ja andere Nintendo-Charaktere verprügeln konntest. Ja, Captain Zero von F-Zero, Super Mario, Luigi, Metroid. Ach, ein toller Cast und auch ein ja ganz neues Spielsystem. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. F-Zero auf dem Nintendo GameCube. Ich habe es auf dem Super Nintendo geliebt. Auf dem GameCube wurde ich nicht warm damit. Vielleicht lag es da auch wieder so an diesem 3D? Ich habe keine Ahnung. Aber ich musste auch feststellen, dass der GameCube mich nicht mehr so richtig abgeholt hat. Das war ja auch die erste Konsole von Nintendo, die nicht mehr auf Cartridges gesetzt hat. Also ne, diese, ich nenne sie jetzt mal Kassetten, die du einfach oben oder an der Seite oder vorne, wie auch immer, reingesteckt hast. Du schaltest die Konsole an und tada, da war das Spiel. Nee, bei einem Nintendo GameCube hattest du solche Mini-CDs dabei. Auch wieder so ein Sonderformat. Alle setzten ja damals dann halt auf CD oder DVD. Ich weiß gar nicht jetzt das Format. Wurscht, darum soll es nicht gehen. Ja, und Nintendo hatte diesen Trend so einigermaßen verpennt. Viele hatten damit gerechnet, dass beim Nintendo 64 Ende der 90er sowas schon rauskommt. Nee, wollten sie nicht. Lag vielleicht dann auch an den an der Kabelei zwischen Sony und Nintendo, weil wie gesagt, die hatten eigentlich geplant, zusammen eine Konsole rauszubringen, wo halt Sony dieses CD-Laufwerk zu beisteuert. Ja, aber dann gab es wohl Streitereien. Wurscht, ihr seid auch alles Gamer, die ihr reinhört und kennt die Story in- und auswendig. Die muss ich euch jetzt nicht nochmal runterbeten. Ja, und so hat Nintendo dann mit dem GameCube das erste Mal diese ja, CD-Datenträger-Ära für sich eingeleitet. Und damit bin ich dann auch nicht mehr so ganz warm geworden. Weiß nicht, irgendwie fehlte mir der Charme der Cartridges, so dieses Reinstecken, Anschalten und los geht's. Ja, vielleicht bin ich da dann einfach zu sehr in der Vergangenheit hängen geblieben. Das mag sehr, sehr sein. Also ich habe den GameCube schon gefeiert. Ich mochte auch irgendwie so die Optik mit diesem Griff und so. Ja, ein Cube halt, ne? Würfeloptik fand ich jetzt nicht schlecht. Ich fand auch den Controller irgendwie ganz gut, wobei der mir bei dem Nintendo 64 dieser Dreizack-Controller auch besser gefallen hatte. Ja, Luigi's Mansion habe ich sehr, sehr gerne auf dem GameCube gezockt. Vielleicht war das auch schon so der Trend, dass ich gerne so ja, Grusel, wobei ja jetzt Luigi's Mansion, das ist ja was für Kinder, ne? Was da so an Grusel abging. Vielleicht habe ich das auch schon damals so in mir getragen, also garantiert, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und so fand ich halt Luigi's Mansion, dass du so Geister mit einem Staubsauger aufsaugst, so ähnlich wie bei den Ghostbusters. Ich fand das irgendwie schön, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch die Grafik fand ich wirklich gut, wie Luigi halt mit seiner kleinen Taschenlampe, ja, so dass die Umgebung ausleuchtete. Und auch das war so ein 2D-3D-Klon und damit bin ich dann wieder besser zusammen. Zurechtgekommen. Ein Spiel, was ich nicht gezockt hatte und das lag einzig und allein an dem Grafikstil, war The Legend of Zelda The Wind Waker. Dieser Cell-Shading-Grafikstil, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich mochte das nicht. Die ganzen Screenshots und so, die ich dazu sah, fand ich einfach nicht schön. Ich wollte so ein Zelda Ocarina of Time haben und nicht so einen Cell-Shading-Look. Ja, und das Spiel ist wirklich, obwohl es ja überall richtig gut bewertet wurde, ist komplett an mir vorbeigelaufen. Ja, so ist es halt. Und dann, nach dem GameCube, habe ich mich ein Stück weit von Nintendo gelöst. Oh Gott, das klingt jetzt so dramatisch. Nein, aber Microsoft kam mit seiner Xbox raus, auch Anfang der 2000er. Und als ich das erste Mal Halo sah, Halo sollte ja zuerst für PC rauskommen. Das wurde von Bungie damals, der Master Chief sollte halt als PC-Shooter rauskam und als dann Microsoft sagt, ah, wir wollen noch eine Xbox rausbringen und irgendwie fehlt uns da so ein Zugpferd, dann fiel halt die Wahl auf Halo und kam da halt als, ich glaube auch Starttitel, ja, als Starttitel raus. Und boah, also Halo ist, glaube ich, das Spiel, was ich am häufigsten durchgezockt habe. Und ich kann euch ehrlich gesagt noch nicht mal genau sagen, warum. Ich fand das Gegnerverhalten alleine schon ziemlich cool. Damals, also für die damaligen Verhältnisse, so muss ich es ja vorsichtig formulieren, haben die Gegner schon recht clever agiert. Teilweise sind so die Kleinen, wenn die angegriffen wurden, weggelaufen, haben Verstärkung gerufen und sowas. Das war schon cool. Auch diese unterschiedlichen Settings, wobei dann, ich glaube, das letzte Level sehr eintönig war. Aber trotzdem hat mich das fasziniert und mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, und darum, also als ich dann die Xbox hatte, ich dachte mir so, wow, jetzt beginnt die Zukunft des Gamings für mich. Ja. Und ich habe es nicht bereut. Ich bin nach wie vor ein Xbox-Kind und kein PlayStation-Kind. Ja, ich hatte zum Beispiel keine PlayStation 2. Glaubt's da draußen oder nicht, die hat mich nicht interessiert. Es ging dann wieder mit der PlayStation 3 los und die 4er habe ich mir fast am Ende zugelegt, des Zyklus von der PlayStation 4. Sony, und das soll gar kein Bashing sein, irgendwie, ich kann euch noch nicht mal sagen, woran es liegt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin auch keiner, der sagt, Microsoft ist besser als Sony oder Nintendo ist besser als Microsoft oder sonst was. Das habe ich mich noch nie dran beteiligt. Auch Sega und Nintendo, so dieses Bashing damals, gerade damals. Ja, heutzutage schaut man sich das ja doch nochmal mit anderen Augen an und ist da ja freundlicher gestimmt. Aber das, auch damals, Wenn ein Kumpel eine Sega-Konsole hatte, fand ich das total cool, habe ich mir mal angeguckt, aber nie irgendwie gesagt, nee, aber Mario ist besser als Sonic oder so. Ich konnte einfach mit Nintendo mehr anfangen, mit Mario und Co. Und so war es da halt auch. Ich konnte mehr mit der Xbox anfangen als mit der PlayStation. Wobei die PlayStation ja durch die Bank weg, egal welche Generation wir da nennen, einfach so unfassbar erfolgreicher war als beispielsweise die Xbox. Ja, war halt so. Aber damals auf der Xbox hier Star Wars Knights of the Old Republic, Splinter Cell, Forza Motorsport und hier auch einer der Launch-Titel Project Gotham Racing, wo ich bis auch heute nicht verstehe, warum Microsoft diese Serie nicht fortgesetzt hat. Boah, also Halo und Project Gotham Racing, das waren die zwei Spiele, die habe ich gezockt zum Verrecken. Also habe ich so geliebt. Ja, Forza Motorsport fand ich damals noch gar nicht so toll. Also aufgrund der Grafik war es schon ziemlich fett, aber sonst war das jetzt nicht unbedingt so meins. Splinter Cell von Ubisoft, boah, auch toll. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. So dieses Schleichen und dann trotzdem aber auch entscheiden, okay, ich könnte mich auch durchballern, aber dann sind meine Überlebenschancen nicht unbedingt die höchsten. Oh mein Gott, also wie häufig ich da Trial and Error gezockt habe. Toll, aber hier nochmal, Star Wars Knights of the Old Republic. Wow, ein Brett von Spiel. Einfach toll. Eine gefühlt Open World im Star Wars Universum. Meine Güte, das waren noch Zeiten. Ja. Jetzt habe ich die ganze Zeit über Konsolen gespielt. Genau, mit denen habe ich gespielt, gesprochen. Aber ganz am Anfang habe ich ja auch erwähnt, Mensch, Rechner waren ja auch eine große Sache. Also nochmal so zurück in die Vergangenheit. Der Amiga 500, das war so mein Rechnereinstieg. Ansonsten so ein 386er, 486er hatte ich nicht. Ja, war damals unbezahlbar. Habe ich in Folge 153 schon etwas ausführlicher drüber philosophiert. Was ich dann aber hatte, war ein Pentium 90. Ja, und der damalige, oder der Vater meiner damaligen Freundin, meiner ersten festen Freundin. Oh Mensch, das waren noch Zeiten. Mit der war ich über 2 Jahre zusammen, gefühlte Ewigkeiten. Ja. Der war auch ein Nerd. Und der hat Rechner selbst zusammengebastelt in seiner Nerdhöhle, bei sich unten im Keller. Und ich fand das super faszinierend, was der da so macht. Ja, ich habe ihm immer so über die Schulter geschaut und das ging halt los, dass er für sich halt einen Rechner zusammengebastelt hat, aus einzelnen Komponenten. So CPU, Motherboard und Festplatte. Und ihr kennt das Spiel. Und ich fand das total faszinierend, was der denn so macht. Und der hat mich da so eingeführt. Also der hat mir erklärt, was wie so zu tun ist. Und dann meinte ich, oh, fände ich schon cool, auch so einen eigenen Rechner zu haben. Dann hat er mir so eine Liste erstellt an Komponenten, angefangen von Motherboard, ne, und was da alles so rein muss. Und hat das dann für mich bestellt. Und dann haben wir das zusammengebaut. Das war toll. Das war ein Abenteuer, bevor du damit zocken konntest, weil ich habe mir so einen Rechner nur angeschafft, um zu zocken und ins Internet zu gehen. Aber sonst war mir so zum Arbeiten ein Rechner. Was? Ja, also unvorstellbar. Ja, boah, das war wirklich, das war ein komplett neues Abenteuer für mich. Und dann gab es damals auch so Spiele, wo du merktest, ist dein Rechner noch up-to-date oder braucht es ein Update? Ja, also ein Hardware-Update, eine neue CPU, ein neues Motherboard oder beides. Und ach, was weiß denn ich? Ja, und dann im BIOS hast du dann irgendwelche geheimen Einstellungen vorgenommen, um so das letzte Quäntchen Rechenpower rauszupressen. Ja, RAM, wir brauchen mehr RAM. Das war so, ich glaube heute noch, so eine der einfachsten Dinge, um den damaligen Rechner noch ein bisschen auf Trab zu bringen. Ja, und dann gab es, ne, einige Spiele, die dir so gezeigt haben, okay, dein Rechner ist noch okay und fein, der reicht noch ein paar Jährchen. Oder aber, ey, du hast so eine alte Gurke, es wird höchste Zeit für ein Update. Und das war unter anderem, damit, wenn ich mich so richtig dran erinnere, ging auch alles damit so los, Gothic. Ja, boah, vom Piranha Bytes, wer kennt es nicht? Ja, und als die Demo rauskam, allein die Demo, ich saß da mit schwitzigen Händen vor meinem Pensionrechner, ja, und war echt so gespannt, ob das Spiel überhaupt bei mir läuft. Es lief das schon mal als schnelle Auflösung, aber ich musste die Grafikeinstellungen doch hier und da zurückschrauben. Und ich weiß noch, mein lieber Freund Gregor, wenn du das hörst, viele liebe Grüße, fühle an dich gedacht, der hatte einen stärkeren Rechner und wenn ich bei ihm war und sah, in was für einer Grafikpracht gefühlten zumindest, das da über den Röhrenmonitor flimmerte, wow. So, und dann musste ich natürlich auch irgendwie ein Hardware-Update mir beschaffen. Ja, hier, ich hatte eben schon erwähnt, Falcon, ne, Falcon 4.0, wow, das war toll. Oder auch Doom 3. Meine Herren, was war das für eine Grafik? Ich saß da wirklich teilweise mit offenem Mund. Und ich habe noch so eine bestimmte Stelle im Kopf, das war in München, da habe ich in München schon gewohnt und ich zockte super intensiv Doom 3, hatte Kopfhörer auf, es war dunkel um mich herum und zur damaligen Zeit hatte ich noch einen Hund, meinen ersten Hund, ja, und ich super vertieft und plötzlich streifte was meine Beine, ja, und ich bin vom Stuhl hochgesprungen, ja, und dann saß da die kleine Gina-Maus, ja, so hieß sie, Gott habe sie selig, die lebt auf einer Wolke und hat es bestimmt da ganz, ganz wunderbar. Ach, und guckte mich mit ihren Knopfäuglern an und wedelte mit dem Schwanz. Oh Mann, also wenn ich darüber jetzt nachdenke, ja, schöne Erinnerung, ja. Aber wirklich, mein Puls war auf 180. Ja, aber die Grafik damals von Doom 3, meine Güte, also auch hier, ne, wenn das flüssig bei dir lief in höchsten Einstellungen, dann hattest du schon einen richtigen Gaming-PC. Und die Evolution ging ja weiter. Also damals hattest du dann noch so Pixelbrei, ne? Und dann gab's die erste Voodoo-Karte von 3DFX. Wow, das war dann der Beginn der Gaming-Zukunft. Jeder, also wirklich jeder Gamer damals, der brauchte so eine Voodoo-Karte und am besten von 3DFX. Es gab sie dann da später auch von anderen Herstellern, aber boah, ich weiß noch, im schönen Erkelenz, wo ich ja groß geworden bin, die schönste Stadt der Welt, ich werde nicht müde, das zu erwähnen, da gab es einen Gaming-Nerd-Laden und der hatte halt den funky Shit. Also wirklich alles, was es irgendwie so an Neuigkeiten an Games gab und auch Hardware, hatte der. Und als der uns zum ersten Mal diese Voodoo-Karte gezeigt hat im Einsatz, und das war bei Tomb Raider, das Spiel hatte dann halt so ein Update bekommen, dass halt so Voodoo-Karten da unterstützt werden und dann die Brüste alleine von Lara Croft ja nicht mehr so zwei, naja, gefühlte Dreiecke waren, sondern rund. Wow, also das war toll. Also es war wirklich jetzt abseits der Brüste-Geschichte jetzt, ne, ernsthaft. Das war ein Grafiksprung, also da saßen wir davor und dachten, wir haben noch nichts gesehen. Und das einzubauen und dann zum Laufen zu kriegen und dann die Spiele. Damals haben dann die ganzen Games, also viele, auch dann nochmal so Updates bekommen, eben für so eine Voodoo-Karte. Ja. Boah, das war, als ob du ein neues Spiel zockst. Also du brauchtest gar kein neues Spiel, die mal kaufen. Also, das war toll. Das war wirklich richtig, richtig schön. Und da ging es dann auch los, so mit, ne, diesen Hardware-Updates, alle. Boah, ich weiß nicht in welcher Frequenz, ich sag jetzt mal alle 1 bis 2 Jahre irgendwie was Neues reinbauen. Meistens war es dann entweder eine schnellere, größere Festplatte und mehr RAM. RAM konnte man damals nicht genug kriegen. Nochmal, ich glaube, da hat sich auch heutzutage nicht viel dran geändert. Da konntest du noch eine eher schwächere CPU mit abfangen. Dass, wenn du genügend RAM drin hattest, lief das Spiel trotzdem recht gut und schnell. Ach, das war toll. Und dann dieses Zusammenbasteln, ja, dieses Zusammenbauen, also das hat ja auch Stunden, wenn nicht manchmal vielleicht sogar Tage gedauert. Oh. Und dann das erste Mal anschalten, ja. Also lässt er sich auch anschalten oder passiert nichts? So, ja. Ach, das war ein Abenteuer. Und dann musstest du natürlich auch häufig genug Windows neu installieren. Ne? Also das war noch richtig viel Arbeit, Freunde. Also solltet ihr das nicht mitbekommen haben, weil ihr noch jünger unterwegs seid, ja, dann A, schön. Und B, ja, schön, dass ihr diese wilde Zeit nicht mitbekommen habt. Weiß ich nicht. Ich möchte sie nicht missen. Es war einfach toll. Es war ein Abenteuer. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich merkte auch für mich durch diesen Rechnereinstieg und dann das Updaten und so, es stand mehr und mehr so die Technik eher im Vordergrund, auch so wie die Grafik so ausschaut, ja, als das eigentliche Spiel. Und jetzt rückblickend betrachtet, finde ich das schade. Es ist wahrscheinlich einfach die ganz normale Evolution und sowas, ja, aber dadurch, dass ich ja mit einer sehr, sehr einfachen Grafik 2D 8 oder 16-Bit, ja, groß geworden bin, waren die Spiele einfach so im Vordergrund und sehr, sehr viel hat die Fantasie noch dazu gedichtet und das ging nach und nach weg. Sondern es wurde dir alles so präsentiert, einfach, wie was auszusehen hat und so. Und es ist so ähnlich wie in Filmen. Ne? Manche Dinge müssen nicht erzählt werden. Es ist dann schön, wenn der Kopf was dazu dichtet. Ne? Und umso mehr ist man enttäuscht, wenn es dann doch eine Verfilmung irgendwie davon gibt. Meistens kommt das so der eigenen Fantasie überhaupt nicht nach. Und zumindest auf mich bezogen. So war es auch ein großes Stück weit beim Gaming. Es wurde dir alles so vorgekaut, immer mehr. Die Grafik wurde immer mehr über dann auch die Jahre, ne, immer realistischer, fotorealistischer. Also wenn ich mir heutzutage teilweise die Grafiken angucke, dann denke ich mir, also teilweise FIFA ist ein schönes Beispiel. Manchmal habe ich Probleme, ist das jetzt FIFA oder ist das echt? Es spricht natürlich für die Grafik und alles, was da zusammenhängt, ja. Aber ja, das mag jetzt an meinem Alter liegen. Und wenn jetzt hier jüngere Leute reinhören, die mögen jetzt vielleicht schmunzeln oder das nicht verstehen. Ich fände es manchmal schön, so einen Schritt zurückzugehen und mal wieder stärker die Fantasie so für sowas einzusetzen. Die Älteren, wisst ihr, was ich meine? Ja, und obwohl ich da halt auch noch nach wie vor sehr, sehr großer Gamer war und auch hier mit dem Pentium 90 und so, da ging für mich dann auch die Fußballmanager zeitlos mit Anstoß 3, oh meine Güte, ja, und Kicker-Fußballmanager Kurt war das erste Spiel von Hardline, von das eigene Label von Werner Krah und Jens Onn, die Fußballmanager-Koryphäen überhaupt, ja, neben Jürgen Kohler, ja, Fußballer. Schöner Versprecher. das war das erste Spiel, was die Live-Spiele in Echtzeit berechnet hat. Ja, Mann. Also ein Ding, was heute Standard ist. Also gut, Fußballmanager, die Zeit ist vorbei. Aber was habe ich da halt auch Stunden, Tage, Wochen, Monate, Saison auf Saison durchgezockt auf meinem Rechner. Ach Mensch, das waren noch Zeiten, ja. So, aber jetzt mit Blick auf die Uhr, ich will euch nämlich gar nicht viel mehr Zeit stehlen, wobei ihr hört ja hier freiwillig rein, als aber unbedingt nötig. Ich hoffe, dass euch auch dieser Sprung zurück in die Vergangenheit Spaß gemacht hat. Das war auch so, ich möchte fast sagen, mit meinem Peak an Gaming, ja, das ist nicht ganz richtig, aber danach flachte mehr und mehr so die Begeisterungskurve, sie stagnierte und fiel dann über die letzten Jahre, in denen wir uns jetzt hier aktuell befinden, doch abrupt ab. Aber ja, ich hoffe, dass es euch erneut Spaß gemacht hat. Vielleicht wird ja der ein oder andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich. Vielleicht seht ihr das auch komplett anders. Ich weiß es nicht. Lasst es mich gerne wissen und teilt es mir mit. Falls die Fragen aufkommen sollten über die Sony PlayStation, habe ich schon gesprochen, ne? Die hatte ich nicht. Genauso wie den Sega Saturn und Sega Dreamcast. Diese Konsolen hatte ich nicht in dieser Ära. Die sind an mir vorbeigegangen. Ich habe sie sehr wohl bemerkt und ich fand sie auch sehr wohl toll und spannend, aber war halt nichts für mich, aus auch den genannten Gründen. Das noch zum Schluss. Worüber ich mich total freuen würde, ist, gibt mir gerne positive Bewertungen auf Apple Podcast und oder Spotify ab. Das hilft mir wirklich sehr. Es hören so viele Leute rein und so wenig bewerten, das finde ich ein bisschen schade. Ja, jetzt geht wieder, wird der eine oder andere sagen, Bettelei für Likes. Ja, verdammt, ich mache das hier umsonst. Ich opfere hier meine Freizeit, um euch zu amüsieren. Im besten Fall gelingt mir das. Ja, und wenn mir das gelungen ist, dann lasst mir gerne eine Bewertung da. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr reingehört habt. Ja, happy gaming oder was auch immer ihr jetzt so in eurer Freizeit anstellt. Bis ganz bald.